ragged men in ragged clothes. The silver thorn and the bloody rose lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never will.
NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Axel Hacke liest den letzten Auszug aus seinem Essay »Wie fühlst du dich über unser Innenleben in Zeiten wie diesen?« Im heutigen Auszug beschäftigt er sich zunächst mit den Populisten und unseren Gefühlen, um dann mit einer Wendung zum Guten zu schließen, von der Verzweiflung zur Hoffnung.
Es ist kein Wunder, dass Populisten und Rechtsradikale größtes Interesse an Emotionen haben. Sie möchten die Energie von Ohnmacht, Angst, Wut und Hass nutzen wie einen Strom, dessen Wasser sie auf ihre Mühlen leiten. Von hier aus gesehen ist es logisch, dass sich Unternehmer wie Mark Zuckerberg und Elon Musk zumindest zeitweise mit Populisten verbündet haben. Sie haben weitgehende gemeinsame Interessen. Die einen multiplizieren permanent mit großer Macht und vollkommen unkontrolliert Wut und Zorn, den die anderen für ihre politische Arbeit brauchen. Es ist der perfekte Sturm. Die einen verdienen Geld, die anderen ernten Macht. Wir schauen zu. Wir haben keine Lösung. Es ist aber auch sehr schwierig, eine zu finden. Populisten und Rechtsradikale sind schamlos und durchtrieben. Und sie haben für die Verbreitung ihrer Lügen eine ganze Welt von Plattformen zur Verfügung, die sie brillant nutzen. Die sozialen Medien fungieren als Motor des Rechtsextremismus, schreiben die Sozialwissenschaftler Mike Fielitz und Holger Marx in ihrem Buch »Digitaler Faschismus«. Hier wird eine Parallelwelt geschaffen, in der man die Wahrheiten unseres Lebens nicht wiederfindet. Der uns einst bekannte Prozess politischer Meinungsbildung wird vernichtet. Es gibt kein komplexes Bild der Wirklichkeit mehr. Nur kriminelle Ausländer und Spottgestalten namens Linke und Grüne. Eine Welt betrügerischer Politiker, die einfache Menschen übers Ohr hauen und das eigene Volk tatsächlich vernichten möchten. Wer sich dem auch nur ein paar Tage lang aussetzt, wird den Grusel eines unheimlichen und bedrohlichen Regimes erkennen, in geradezu groteskem Widerspruch zur Wirklichkeit, in der sich die Sicherheit vor Kriminalität tendenziell verbessert und Attentate keineswegs nur von Migranten verübt werden, sondern vor allem von Inländern. Bloß ist von denen, wie sich nachweisen lässt, auch in den traditionellen Medien schon nach kurzer Zeit keine Rede mehr. Als im März 2025 ein Amokfahrer durch die Mannheimer Innenstadt raste, handelte es sich beim Täter um einen Deutschen, der von einem Taxifahrer mit pakistanischen Wurzeln gestoppt wurde. Im Mai 2025 wurde eine deutsche, psychisch kranke Messerstecherin im Hamburger Hauptbahnhof von einem Syrer und einem Tschetschenen zu Fall gebracht. Schon nach kurzer Zeit waren solche Tatsachen von den Nachrichtenseiten weitgehend verschwunden, anders als in Fällen, in denen es sich um Migranten als Täter handelte. Ereignisse verlaufen medial völlig anders, wenn der Tatverdächtige Ausländer ist, sagte dazu der Hamburger Journalismusprofessor Thomas Histermann der Zeit. Emotionen sind zur Waffe geworden. Es steht eine ganze Betroffenheitsarmada bereit, lautstark zu trauern, aber eben nur, wenn der Gewalttäter keinen deutschen Pass hat. Der Psychiater und Neurologe Frank Erbgut hat, auch in einem Gespräch mit der Zeit, darauf hingewiesen, dass in den 4 Wochen zwischen 2 Anschlägen in Aschaffenburg und Magdeburg statistisch 30 Frauen durch Femizide starben und 240 Verkehrstote zu beklagen waren. Die einen Toten werden hingenommen, die anderen zur Grundsatzfrage der inneren Sicherheit gemacht. Der Unterschied besteht darin, dass wir die Gewalttaten von Aschaffenburg und Magdeburg als absolut unkontrollierbar erleben und uns deshalb strenge Kontrolle wünschen. Bloß, die Kontrolle ist im Grunde weitgehend vorhanden. Im Ranking der Wahrscheinlichkeit, ermordet zu werden, liegt Deutschland auf Platz 175 in der Welt. Trotzdem wird ständig behauptet, man könne sich nach Einbruch der Dunkelheit nicht mehr auf die Straße wagen. Was mich, nebenbei gesagt, an meine Kindheit erinnert, in der wir Tag für Tag gemahnt wurden, bloß nie mit einem Fremden mitzugehen, egal was er zu dir sagt. Nie, verstehst du? Und in der meine Eltern oft genug abends vor den Fernsehnachrichten seufzten, die Welt werde immer schlimmer, es gebe überhaupt nichts Gutes mehr. Damit will ich Probleme, die sich aus der Migration unserer Zeit ergeben, nicht kleinreden. Viele Kommunen und Länder sind überfordert. Allein daraus ergibt sich die Notwendigkeit, etwas zu tun. Denn es ist Menschen schwer zu erklären, warum wir viele psychisch kranke Migranten betreuen müssen, wenn wir nicht mal für die kranken Nicht-Migranten entsprechende Behandlungsmöglichkeiten haben. Aber das ist etwas anderes, als Migration an sich für die Quelle größten Unheils zu erklären und Migranten an sich für Menschen zu halten, die uns an den Hals wollen und vor denen man sich fürchten muss. Es ist in diesem Zusammenhang verblüffend, einen Vortrag zu lesen, den Theodor W. Adorno 1967 an der Universität Wien hielt und der 2019 mit dem Titel »Aspekte des neuen Rechtsradikalismus« neu bei Suhrkamp erschien. Adorno, der 1938 in die USA emigriert war, sagte mit Blick auf den Aufstieg der NPD, deren Erfolge lächerlich waren im Vergleich zu denen der AfD heute, das Charakteristische für diese Bewegungen ist vielmehr eine außerordentliche Perfektion der Mittel, nämlich in erster Linie der propagandistischen Mittel in einem weitesten Sinn, kombiniert mit Blindheit, ja Abstrusität der Zwecke, die dabei verfolgt werden. Er fügt hinzu, Propaganda sei wie einst bei den Nazis geradezu die Substanz der Sache selbst. Hitler und Goebbels seien eben in erster Linie Propagandisten gewesen. TikTok wäre auch ihr Spielfeld. Aber wie genau geschieht das alles? Vom Opfergefühl haben wir schon gesprochen. Der Medienwissenschaftler Simon Strick beschreibt in seinem Buch »Rechte Gefühle« das Grundgefühl der alternativen Rechten. Sie leben in einer Diktatur von Unberufenen, Mittelmäßigen und Kraftlosen. Von Leuten also, deren Zeit vorbei sei und deren Machterhalt daher totalitäre Züge angenommen habe. Aus ihrer Sicht bekämpfen Rechtsradikale ein muffiges, schwaches Regime. Sie stehen als Verfolgte gegen Herrschende. Und da sich nun mal viele Menschen auch als Opfer des Lebens fühlen, vom Staat betrogen, von den Politikern enttäuscht, von sich selbst frustriert, ohne sich das selbst eingestehen zu wollen oder zu können, finden sich hier viele Anknüpfungspunkte. Es ist eine Haltung der tiefen Verachtung und des Ressentiments, in der sich viele vereinen, für die letztlich ein wirkliches politisches Programm nicht von Interesse ist. Als in Großbritannien der ruinöse Brexit beschlossen wurde, wurde vielen erst nach der Abstimmung klar, was ihr Votum überhaupt bedeutet hatte. Als der heutige amerikanische Präsident gewählt worden war, kapierten Menschen, die ihn gewählt hatten, erst in der Folge, dass er ihre Interessen keineswegs vertritt. Als Bürgerinnen und Bürger ihr Kreuz bei der AfD machten, hatten sie mit Sicherheit in der Mehrheit nicht ihr Parteiprogramm studiert. Sonst hätten sie das kaum getan. Es läuft ihren Interessen zuwider. Der italienische Schriftsteller Ignazio Silone schrieb in seinem 1938 veröffentlichten Buch La Scuola dei Dittatori, deutsch die Kunst der Diktatur, der Faschismus sei von Anfang an immer dem Terrain ausgewichen, auf dem er verloren hätte, dem Gebiet der politischen Programme nämlich. Er habe selbst nie wirklich eines gehabt. Er hat es vielmehr gerade darauf abgesehen, die Politik als solche zu diskreditieren, samt deren Parteien und Programmen, und zwar mit Erfolg. Und es ist ihm ferner gelungen, auf die verachtete politische Bühne eine Menge Überbleibsel einer primitiven, prälogischen und alogischen Mentalität zu bringen, die in den modernen Massen schlummerten und die der Zivilisationsfortschritt mit einem äußeren Firnis überzogen hatte, aber ohne ihre tieferen Wurzeln anzugreifen. Der Populismus, der in Amerika Erfolg hatte, ist ebenfalls kein politisches Programm. Er ist Nihilismus, die Machtergreifung eines konzentrationsschwachen, kriminellen, egozentrischen Milliardärs, der über eine einzige geniale Begabung verfügt, Affekte von Menschen zu erfassen und zu nutzen. Es ist interessant, dass Silone schon 1938 den Faschismus eine Art nihilistische Betäubung nannte, für die Besiegten des Lebens gedacht. Wir sehen, welche Machtgefühle in der Politik haben. Warum haben wir das immer noch nicht wirklich begriffen? Als sich in den 60er Jahren unsere Gesellschaften zu verändern begannen, geschah das auf einer breiten Gefühlswelle. Es ging um Musik, Mode, Kunst, Theater, um Haarschnitte, um Sex und freie Liebe und was weiß ich noch alles. Es war groß und erfasste uns ganz. Und als ich damals in Braunschweig gegen die Erhöhung der Preise in den städtischen Schwimmbädern demonstrierte, waren mir diese Preise schnurzegal. Der Aufruhr war schön. Es ging um eine Freiheit, die wir gegen unsere ernüchterten Väter und Mütter erringen wollten, gegen ihre Sprachlosigkeit. Es ging um das Versprechen einer offenen Zukunft. Es war politisch und voller Gefühl und es war auch bescheuert. Umso erstaunlicher ist, wie blind wir heute für die Welt der Populisten und Rechtsradikalen sind, die nichts anderes tun, als eben mit Gefühlen gegen eine Welt vorzugehen, die sie verachten und hassen. Jemand hat die sogenannte alternative Rechte, die Alt-Right, einmal das 1968 von rechts genannt. Simon Strick hat in seinem erwähnten Buch »Rechte Gefühle« detailliert beschrieben, wie der Faschismus von heute Gefühlslandschaften errichtet, in denen sich Menschen zu Hause fühlen. Feminismus und Gleichberechtigung sind für viele Männer eine Bedrohung. Der Antirassismus ist es für viele Weiße. Strick nennt das im Wissenschaftlerjargon fühlbare Risikopositionen. Menschen fürchten um ihren Rang in der Gesellschaft. In solchen Lagen der Furcht bestimme das Bewusstsein das Sein, wie der Soziologe Ulrich Beck es einmal beschrieben habe. Es sind diffuse Gefühle. Man will mir ans Leder, spricht herablassend zu mir. Ich fühle mich nicht respektiert, verstehe die Welt nicht mehr. In emotionalen Lagen wie diesen knüpfen Rechtsradikale genau an diese unklaren Affekte an. Mit einfachen Aphorismen auf Internetseiten, mit Memes, mit Kommentaren online. Es geht nicht um große politische Theorien, sondern um Beobachtungen, Atmosphäre. Es ist wichtig zu verstehen, dass unsere Gesellschaft solche Gefühle der Bedrohung permanent produziert, weil sie sich rasch wandelt und zum Beispiel ohne Migration nicht mehr auskommt, Gleichberechtigung für Frauen einfordert, unsere Sprache verändert, einfach eine moderne, diverse, vielseitige Gesellschaft ist. Das sind oft winzige Veränderungen, auf die heutige Rechtsradikale nicht mehr so sehr mit Behauptungen wie Herrenrasse oder Untermensch reagieren, sondern eher mit positiven Wendungen. Aus Fremden- und Frauenfeindlichkeit wird die gefühlte Liebe zum Selbst, zur Gruppe und zum Projekt, die europäischen Völker und Kulturen zu schützen und zu erhalten, schreibt Strick. Frauenfeindlichkeit ist dann keine solche mehr, sondern eine Aktion gegen die Diskriminierung weißer Männer. Die Besetzung des Kapitols ist der Tag der Liebe. Daraus ergibt sich ein neues Gefühl von Macht. Und so ist das Internet voller Gefühlskraftwerke, Radikalisierungsmaschinen, die Menschen, wenn sie einmal angedockt haben, immer weiter anziehen und auch aus diesem Grund die Wählerschaft rechtsradikaler Parteien vergrößern. Es ist richtig, dass der Populismus von Emotionen wie Angst, Wut, Hass lebt, aber man darf nicht den Fehler machen, das für die ganze Geschichte zu halten. Die ist nämlich weit größer. Von der Verzweiflung zur Hoffnung. Mir scheint ein grundsätzlicher Fehler darin zu liegen, dass viele Menschen bei ihrer Angst stehen bleiben. Sie fühlen diffuse Angst vor der Zukunft, dabei bleibt es. Klimaaktivisten kleben sich fest oder beschmieren Bilder in Museen und erreichen damit gar nichts, außer dass Menschen sich abwenden oder noch mehr Angst bekommen. Sie werfen den Menschen ihre Angst vor die Füße. Da liegt sie dann. Linke Verzweiflung hat die amerikanische Autorin Rebecca Solnit das in ihrem Buch Hoffnung in der Dunkelheit genannt. Eine Verzweiflung, die von den Verzweifelten wenig verlange und deshalb einfach sei. Sie sei, so Solnit, auf eine traurige Art sicherer. Denn was sei eine solche Verzweiflung, wir sind am Ende, anderes als die Umkehrung jener Behauptung der Mächtigen, es sei alles in Ordnung, man könne weitermachen wie bisher, die Behauptung, der Klimawandel sei eine Lüge. Man steht auf der sicheren Seite der Tugend, stärkt die eigene Identität und fühlt sich besser. Nur einer Lösung kommt man nicht näher. Ein anderer prinzipieller Fehler, die eigene Angst auch in Hass zu verwandeln. Man kann das in den sozialen Medien nicht selten sehen, diese Orgien der Ablehnung gegenüber der AfD und ihren Wählern, die Wut auf alle Faschisten, die Düsternis, mit der ein SPD-Politiker, der damalige Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich, vom Tor zur Hölle sprach, als Friedrich Merz im Bundestag eine gemeinsame Abstimmung mit der AfD herbeiführte. Ich kann das verstehen. Aber wozu soll es führen, den Leuten Angst und Hass ins Gesicht zu schreien? Das ist es ja, was Populisten erreichen wollen und was ihnen von Vorteil ist, Feindschaft. Weil sie keine nützlichen Programme haben, müssen sie die Auseinandersetzung weg von Programmen führen und hin zu dem, was Wissenschaftler affektive Polarisierung nennen. Das ist ein Zustand, in dem sich Menschen feindselig gegenüberstehen und nicht mehr in der Lage sind, Diskussionen zu führen. Freundschaften werden beendet, Familien zerbrechen, Beziehungsgeflechte zerfasern. In den USA ist der Prozess schon so weit fortgeschritten, dass zwischen beiden Lagern nur Verachtung herrscht. In einem Forschungsverbund namens Coping with Affective Polarization haben Berliner Wissenschaftlerinnen zusammen mit Kollegen aus anderen Ländern festgestellt, dass dieser Prozess auch in Deutschland schon vorangekommen ist, immer befördert von der AfD. Es ist in der Tat schwierig, sich dazu zu verhalten. Die in Berlin arbeitende Schweizer Politikwissenschaftlerin Hanna Schwander, die zu den Leiterinnen des Verbunds gehört, sagte der Zeit dazu, gehen die anderen Parteien auf Konfrontation, schaukelt sich die Dynamik weiter hoch. Gehen sie auf Kompromiss, wirken sie schwach. Gruppenpsychologisch gesehen ist das verständlich. Menschen neigen dazu. Sie suchen nach Geborgenheit, Bestätigung, Halt. Und bei dieser Suche hilft es ihnen auch, wenn es eine andere Gruppe als negativen Gegenentwurf gibt. Gruppenbildung heißt nicht nur, sich zusammenzuschließen, es heißt auch, andere auszugrenzen. Das kennt man vom Schulhof. Schwierig wird es, wenn eine Demokratie zum Schulhof wird, auf dem die Schläger, Rüpel und Großmäuler das Sagen haben. Kann man sich dem entziehen? Man muss es. Aber brauchen wir die klare Abgrenzung auch im persönlichen Leben? Könnte man es da nicht mit Freundlichkeit, Deutlichkeit und Interesse, Prinzipienfestigkeit und Nachfragen versuchen? Ich glaube, dass Freundlichkeit die Welt verändern kann, an jedem Tag und in jeder Minute. Ich meine nicht unterwürfiges Lächeln. Ich meine nicht, sich der Auseinandersetzung zu entziehen. Ich meine nicht, vor den Schulhofprüglern zu weichen. Ich meine die Erkenntnis, dass derjenige schwach ist, der bloß die Kraft seiner rücksichtslosen Gemeinheit kennt. In Jahrtausenden Menschheitsgeschichte sind es immer diese Leute gewesen, die andere ins Unglück stürzten, nicht diejenigen, die auf die Kraft des Wohlwollens und des Respekts vertrauten und die stark genug waren, ihre Wut in konzentrierte Arbeit für die eigenen Ziele und in beharrliche Liebenswürdigkeit zu verwandeln. Die Frage ist, welche Geschichte wir zu erzählen hätten. Bei welchem Gefühl müsste sie anfangen, zu welchem hinführen? Der Anfang liegt darin zu sagen, es ist angesichts dessen, was wir wissen und sehen, nachvollziehbar, die Hoffnung zu verlieren und zu verzweifeln. Was man in dieser Hinsicht fühlt, das fühlt man nun mal. Dagegen ist nicht anzureden. Und wenn man in meinem Alter traurig ist, wenn man das Gefühl hat, die eigenen Kinder und Enkel blicken einer Zukunft entgegen, die möglicherweise überaus schwierig wird, dann ist das ebenso. Warum sollte man nicht traurig sein? Wenn man aber nun vor der Frage steht, was man in dieser Angst und Trauer mit der Welt anfangen will, dann ist es sinnvoll, sich mit dem Gefühl zu befassen, nach dem wir uns am meisten sehnen. Das ist die Hoffnung, die Zuversicht. Es ist immer gut, sich nicht einfach Gefühlen zu überlassen, sondern sie auf den Prüfstand der Tatsachen zu stellen. Tag für Tag werden wir mit Katastrophennachrichten aus aller Welt bombardiert, was den Klimawandel angeht. Dürren, Starkregen, Fluten, was weiß ich. Als junger Teenie dachte ich, dass der Klimawandel einen Großteil von uns töten würde, schreibt die in Oxford tätige schottische Datenwissenschaftlerin Hannah Ritchie in ihrem Buch »Hoffnung für Verzweifelte«. Erst als sie später begann, sich beruflich mit dem Thema zu beschäftigen, entdeckte sie, dass man die Zunahme von Katastrophenberichterstattung nicht mit der Zunahme der Katastrophen selbst verwechseln darf. Wer ihr Buch gelesen hat, wird die Weltlage anders sehen. Betrachtet man nämlich die Zahlen, so ist die Ziffer der durch sogenannte Naturkatastrophen verursachten Todesfälle von Menschen in den vergangenen 100 Jahren auf weniger als die Hälfte gesunken. Nicht, weil die Zahl der Katastrophen geringer geworden wäre, sondern dank der Verbesserung von Infrastruktur sowie Überwachungs- und Reaktionssystemen. Nichts davon bedeutet, dass es keinen Klimawandel gäbe. Er passiere gerade, schreibt Ritchie, und die menschlichen Treibhausgase sind dafür verantwortlich. Es heißt aber, dass wir nicht erfolglos waren im Kampf gegen seine Folgen und es auch in Zukunft nicht sein werden. Bloß die Zeit, darüber zu diskutieren, ob es den Klimawandel gibt oder nicht, ist abgelaufen. Stattdessen müssen wir die Frage angehen, was wir dagegen tun werden, so Ritchie. Es hat nicht viel Sinn, sich in der kleinteiligen Berichterstattung über die schlimmen Dinge der Welt zu verzetteln. Viel wichtiger ist, auf die Hintergründe der täglichen Stürme zu schauen. Was, nebenbei gesagt, nochmal zurück zu dem Gedanken führt, dass unsere Moderne von einem Überwiegen der Verluste gekennzeichnet ist. Ist das überhaupt wahr? Oder könnte dieser Befund nicht eher ein Gefühl sein als eine Tatsache, dem alten Empfinden gemäß, dass früher alles besser war, was bei genauerer Betrachtung nie so recht der Wahrheit entsprochen hat? Was wiederum mit dem in der Psychologie bekannten Begriff der Verlustaversion zu tun haben könnte, der Tendenz des Menschen, Verlusten höhere Bedeutung zuzumessen als Gewinnen. Man ärgert sich über einen verlorenen Euro mehr, als man sich über einen Euro freut, den man auf der Straße findet. So etwa. Nochmal. Die sich verbessernde Lage hat sich nicht von selbst ergeben, sondern weil Menschen gehandelt haben und weiter handeln. Tätigkeit ist sehr eng mit Hoffnung verknüpft. Nur wer Hoffnung hat, der kann sich aufraffen, etwas zu tun, sonst wäre das sinnlos. Aber wer sich nicht aufrafft, der wird auch das bisschen Hoffnung verlieren, auf dessen Basis er beginnt. Wer die ewigen Jammergründe verlässt, um an der Welt teilzuhaben, der tut nicht nur etwas für die Welt, sondern auch für sich. Er schafft etwas für die eigene Seele. Er handelt. Und Handeln an sich tut immer gut, weil man kein Opfer mehr ist, sondern ein Subjekt. Hoffnung klingelt nicht an der Haustür. Man muss sie suchen. Václav Havel, der 5 Jahre lang in Gefängnissen schmorte, Grund genug zur Hoffnungslosigkeit gehabt hätte und dann der letzte Staatspräsident der Tschechoslowakei und der erste der Tschechischen Republik wurde, Václav Havel sagte, Hoffnung sei keine Prognostik, keine Freude am guten Lauf der Dinge, auch nicht der Wille, in absehbaren Erfolg zu investieren, sondern eher das Maß unserer Fähigkeit, uns um etwas zu bemühen, weil es gut ist und nicht nur, weil es garantiert Erfolg hat. Auch wenn wir dem Untergang geweiht wären, könnten wir heute das Richtige tun. Es wäre besser, als im Falschen zu verharren. Aber wir wollten eine Antwort auf die Frage, welche Geschichte wir zu erzählen haben, um die Gefühle der Verzagtheit und Furcht, die Hoffnungslosigkeit und die Anfälle von Verzweiflung zu überwinden. Und wenn wir nun verstanden haben, dass Hoffnung erstens ihre Gründe hat und zweitens eng mit dem Handeln verbunden ist, muss man nun drittens sehen, dass sie auf etwas Gutes, Schönes und Richtiges gerichtet ist. Sonst wäre es keine Hoffnung. Und von diesem Guten, Schönen und Richtigen und von seiner Erreichbarkeit muss man erzählen. Unsere Zukunft als Hölle aus Kriegen und Katastrophen zu schildern, wird nur dazu führen, dass Menschen entweder wie gelähmt in ihre Sessel gedrückt werden oder eben denen folgen, die bessere Geschichten erzählen. Man muss von einer Zukunft berichten, in der wir nicht wehrlos Öl- und Gaslieferanten ausgeliefert sind, sondern Energie auf klimaverträglicherem Wege zu erzeugen in der Lage sind, in der es uns gelingt, die Maßlosigkeit superreicher zu begrenzen, die Kommunikationssysteme, mit denen man uns beherrschen will, zu unseren zu machen und die sozialen Medien wirklich sozial zu gestalten, in der wir den grauen Herren nicht erlauben werden, uns unsere Zeit zu stehlen und den Herren der Geldmaschinen nicht unsere Gefühle in Gefangenschaft zu nehmen. Man muss die Menschen für Ziele einnehmen und sie vom Weg dahin faszinieren, von einer möglichen Zukunft und von zukünftigen Möglichkeiten berichten. Von den großen, schönen Gefühlen kommender Zeiten erzählen.
Axel Hacke mit dem letzten Auszug aus seinem Essay »Wie fühlst du dich über unser Innenleben in Zeiten wie diesen?« Das Buch ist im Dumont Verlag erschienen, das Hörbuch bei Dumont Audio.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Klaas Christoffersen. Nach der Brandkatastrophe im Schweizer Skiort Grand Montana sind noch nicht alle Todesopfer identifiziert. Vermutet wird, dass auch ausländische Besucher bei dem Feuer gestorben sind. Aus Genf Steffen Wurzel.
Rund 40 Menschen sind bei der Brandkatastrophe von Grand Montana in der Neujahrsnacht gestorben, darunter viele junge Menschen. Mehr als 100 Menschen wurden körperlich verletzt. Eine genaue Zahl der Todesopfer nennen die Behörden weiter nicht. Viele Leichen sind so stark verbrannt, dass es mehrere Tage dauern könnte, bis alle Opfer zweifelsfrei identifiziert sind. Fachleute verweisen darauf, dass das angesichts der Zahl vieler junger und vieler ausländischer Opfer besonders schwierig sei. Warum es in der Bar brannte, ist weiter unklar. Augenzeugenberichte und Online-Videos deuten darauf hin, dass sich Lärmschutzmaterial an der Decke im Keller der Bar entzündet haben könnte, als dort feiernde Menschen mit Wunderkerzen umherliefen. Bundespräsident Guy Parmelin hat angekündigt,